Wir so eine Predigtreihe und das Thema ist ja, was wir von Paulus lernen können. Wir haben beim letzten Mal Teil 1 einiges an Informationen über diesen Mann bekommen und die Schrift sagt sehr viel über ihn. Man könnte ganz lange Zeit damit verbringen, man kann so viel lernen von Paulus. Warum eigentlich? Weil Paulus Jesus ähnlich war. Und wenn Männer und Frauen Gottes Jesus ähnlich werden, dann haben sie was zu sagen. Und es gibt manche Menschen, wenn man über ihr Leben nachdenkt, dann ist man ziemlich schnell auf so einen Punkt, wo man nicht mehr viel weiß. Und es gibt manche Leben, da könnte man mehrere Bücher drüber schreiben. Johannes sagt einmal, wenn alle Werke, die Jesus getan hätte, aufgeschrieben worden wären, dann könnten die Bibliotheken dieser Welt diese Bücher nicht fassen. Jesus wurde aber nicht 50.000 Jahre alt, sondern knapp 33. Was merken wir? Oder was sagt uns etwas? Was sagt uns das? Es kommt nicht darauf an, wie lange wir leben, sondern es kommt darauf an, dass wir intensiv mit Gott leben. Paulus war so ein Mann. Wenn wir heute mal den Bibeltext und uns mal so ein paar Verse uns rausholen, das, was uns unser Michael schon vorgelesen hat, dann möchte ich so ein paar Verse immer noch mal vorlesen. Zum Beispiel den Vers 1 und 2 aus Apostelgeschichte Kapitel 9. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Ich möchte mit einem Zitat beginnen von Max Lucado. Der hat mal gesagt, deine geistliche Gabe ist etwas, was du gerne tust und was andere gerne von dir getan haben möchten. Paulus hatte vor seiner Bekehrung bestimmte Eigenschaften, die er auch nach seiner Bekehrung beibehielt. Nur sie wurden jetzt von dem Herrn geheiligt. Merkt ihr etwas? Gott zerstört nie unsere Persönlichkeit. Wenn Menschen vor ihrer Bekehrung lebensfroh waren und gerne lachten, dann wären das jetzt nicht irgendwie Leute, die wie Tim Thaler sind, der das Lachen verkauft hat. Manche Christen meinen, wenn sie sich bekehren, müssten sie ihre ganze Identität, ihre Persönlichkeit abgeben und sie sind nur noch Marionetten. Das ist etwas völlig Unbiblisches. Welche Eigenschaften hatte Paulus vor seiner Begegnung mit dem Herrn? Paulus war fleißig, das lesen wir hier. Er hat sich auf den Weg gemacht. Paulus war unheimlich fleißig. Ich habe letztens einen Bericht gelesen, da geht man davon aus, dass er über 20.000 Kilometer unterwegs war für Jesus. Also einmal um die Welt sind ungefähr 40.000 Kilometer. Paulus war ungefähr 20.000 Kilometer unterwegs für Jesus. Also nicht mit Flugzeug und so, moderne Sachen, sondern oft zu Fuß mit Schiffen und so. Unglaublich. Also er war fleißig und Paulus war zielorientiert. Er hat nicht gesagt, okay, ich überlege mir mal was und wenn mir mal was einfällt in Damaskus, machen wir was. Nein, er hat ein Ziel gehabt. Und Paulus hatte einen wahnsinnigen Eifer. Diese drei Eigenschaften sind es, die diesen Mann auszeichnen. Fleiß, zielorientiert und Eifer. Möge Gott das in unserem Leben schenken, dass wir auch solche Männer und Frauen werden mit solchen Eigenschaften. Wir brauchen alle Fleiß. Wir brauchen alle ein Ziel, wo wir orientiert sind. Es gibt einen schönen Spruch. Dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Das ist ein ganz wunderbarer Satz. Wenn du als Christ daran glaubst, dass wir die Ewigkeit im Himmel verbringen und dass es nichts Schöneres gibt als diesen Moment, wo wir bei dem Herrn angekommen sind, kann man das aus deinem Leben auch sehen? Ich fand das am Anfang gleich wichtig, das mal zu benennen. Weil manche Menschen haben Angst, sich zu bekehren, weil sie denken, sie wären dann ein ganz anderer Mensch plötzlich. Sicherlich wirst du dich verändern in das Bild Jesu hinein und der Herr muss manches, was ihm nicht gefällt, wegnehmen. Aber er wird nie deine Persönlichkeit zerstören. Und das finde ich einmalig an Gott. Weißt du eigentlich, dass du als Mensch einmalig geschaffen bist? Momentan gibt es über 7 Milliarden Menschen. Aber du ganz persönlich hast eine Art, die nur du hast. Und genau diese Art möchte Gott haben. Er möchte nicht, dass du so bist wie ich. Und wisst ihr, was uns Menschen krank macht? Dass wir uns oft mit anderen Menschen vergleichen. Und dann vergleichen wir uns immer mit anderen Menschen und leben unser ganzes Leben an unserem eigenen Leben vorbei. Und wie schlimm muss es sein, wenn du eines Tages von dieser Erde gehst und du nicht sagen könntest, ich habe das Leben gelebt, was Gott mir gab, sondern dass du immer sagst, ach, ich habe eigentlich immer das Leben gelebt, was mein Vater von mir wollte oder meine Mutter von mir wollte oder mein Ehemann von mir wollte oder was ich wer von dir wollte. Fang ab heute an, dein Leben zu leben. Hör auf, dich mit anderen Christen oder Menschen zu vergleichen und in Depression zu fallen. Sondern fang an, dankbar zu sein mit dem, so wie Gott dich geschaffen hat. Und das wird der Schlüssel eines segensreichen Lebens sein. Werd dir jeden Morgen bewusst, wenn du deine Augen aufmachen darfst. Es gibt zwar über 7 Milliarden Menschen, aber Gott hat heute Morgen und an diesem Tag einen ganz persönlichen Plan mit mir ganz allein. Das ist ein ganz anderes Leben. Bei Gott ist man nicht, wie oft heute in den Ämtern, eine Nummer. Vor Gott bist du sein Ebenbild. Und das dürfen wir bei Paulus lernen. Was hat er geschnaubt, steht da. Saulus schnaubte. Ne? Das ist eigentlich ein Bild für Tiere. Ne? Er war so ein Eiferer. Ne? War schon nicht mehr menschlich. Manchmal sagt man, das ist ein Tier. Ne? Und Paulus war auch so einer. Aber er war vor seiner Bekehrung so, weil er dachte, Jesus wäre der falsche Weg. Und nach seiner Bekehrung, da war er genauso extrem mit Jesus. Da hat ihn überhaupt nicht interessiert, wie viel Not es gab. Und dann lesen wir mal ab Vers 3 nochmal, ab Apostelgeschichte Kapitel 9. Da steht, als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Dieser Mann ging dort diesen Weg nach Damaskus mit dem Bewusstsein, ich werde diese Christen umbringen. Er hat einen wunderbaren Plan gehabt. Es war nicht irgendwie ziellos irgendwo da irgendwas mal machen, sondern er hat ein Ziel gehabt. Und plötzlich begegnet ihn Jesus. Und so können wir unser Leben auch machen. Wir haben auch unseren Weg gehabt. Wir haben uns Vorstellungen gemacht, bis Jesus in unser Leben kam. Hier sitzen einige, die haben sich vielleicht auch ausgemalt. Die sind mittlerweile schon ein bisschen älter und haben gedacht, das und das und das wird in meinem Leben mal so und so und so sein. Und dann kam plötzlich Jesus in unser Leben und hat unser Leben verändert. Und plötzlich haben wir gemerkt, die Ziele, die uns vielleicht mal ganz wichtig waren, sind nicht mehr so wichtig. Vielleicht haben wir einen ganz anderen Beruf plötzlich oder eine ganz andere Art zu leben. Wer Jesus begegnet, lebt anders. Du wirst bei Jesus nicht mehr so bleiben, wie du warst. Das musste Paulus erfahren. Und wisst ihr was noch? Bevor Gott uns gebrauchen kann, merkt euch diesen Satz, bevor Gott uns gebrauchen kann, muss er uns aufzeigen, dass wir ihn brauchen. Bevor Gott uns gebrauchen kann, muss er uns aufzeigen, dass wir ihn brauchen. Und bei Paulus zerbrach Folgendes. Der Stolz seiner Gelehrsamkeit, der Stolz seiner jüdischen Frömmigkeit sowie seine Zukunftspläne. Paulus war natürlich stolz, ein Schüler von Gamaliel zu sein, ein Hebräer von Hebräern aus dem Stamm Benjamin. Und vielleicht war das auch sein Ziel, irgendwann mal auf diesem Lehrstuhl von Gamaliel zu sein. Aber als Jesus ihm begegnete, da zerbrach all der Stolz der Gelehrsamkeit. Er fragt wie ein kleines Kind, Herr, wer bist du? Ist das nicht in deinem und meinem Leben auch so? Wir haben vor unserer Bekehrung so irgendwo alles Gottesbilder gehabt, wie Gott ist. Und plötzlich sind wir ihm begegnet, dem Mann mit der Dornkrone. Und plötzlich ist unser ganzes Leben wie ein Kartenhaus zusammengebrochen vor ihm. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wir lernen hier von Paulus, dass Gott einen persönlich anspricht. Nicht unbedingt jetzt so mit so einer großen Stimme, ne? Ich hoffe, dass du nicht so viel Stimmen hörst, aber hier war das so. Aber eins ist klar, jeder von uns hört irgendwann mal ganz persönlich, so innerlich die Stimme, dass der Herr sagt, hier bin ich. Paulus wurde persönlich von dem Herrn angesprochen. Und das Wichtige war, das Auge Gottes sah ihn. Er in seinem Fanatismus hat den Herrn nicht gesehen. Und so sind wir auch oft in unserem Leben, dass wir den Herrn nicht sehen und irgendwo durchmarschieren. Aber Gott sieht dich. Und dafür können wir ihm nicht genug danken. Gott zeigte ihm seinen wahren Zustand. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er war der Meinung, dass er Gott dient. Das haben wir auch in unserem Leben oft. So dass wir denken, wir sind doch gar nicht so schlecht. Dieser ganze Humanismus steckt etwas Wunderbares in den Menschen. Natürlich ist der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen und Gott hat etwas hineingelegt in den Menschen. Aber es ist doch nicht wahr, dass der Umstand entscheidend ist. Der Mensch lebt im Paradies, was Schöneres gibt's gar nicht. Und trotzdem hat er Gott abgelehnt. Selbst im Paradies ist der Mensch noch ein Frevler. So sind wir eben halt. Der Herr Jesus sagt in Vers 6, doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Davor war er der Macher. Er hat Pläne gehabt. Und der Herr sagt nicht, Paulus, in 3 Tagen wird das passieren. In 5 Tagen wird man dir sagen, was dort passiert. Der Herr sagt, geh dorthin und dann wird dir gesagt werden, was passiert. Kein Datum. Wisst ihr, wir erfahren oft erst im nächsten Schritt, was passiert. Wir wollen immer im Voraus alles wissen. Aber Gott führt uns Schritt für Schritt. Das nervt uns manchmal, ne? Merkt euch mal ein Bild. Unser Leben gleicht einer Berg- und Talpfad, oder? Und wir sind öfters in den Tälern, oder? Und dann sehen wir den nächsten Schritt nicht und ärgern uns darüber. Aber nimm das Bild jetzt mal mit. In jedem Tal deines Lebens sitzt Gott im Hubschrauber und hat alles im Überblick. Egal in welchem Tal du bist, über dir sitzt Gott im Hubschrauber und hat völlig den Durchblick. Und deswegen darfst du entspannt sein in deinem Leben. Aber es fällt uns alle schwer. Wir möchten so gerne wissen, am liebsten, Mensch, ich möchte jetzt wissen, was im Januar 2017 in Michael ist. Alles fit, dann können wir loslegen, Bibel arbeiten und Feuer geben. Aber Gott sagt, nein, das sage ich euch nicht. Ihr müsst mir vertrauen. Und das möchte ich euch auch so mitgeben als Familie. In den nächsten Wochen werden vielleicht manche Täler auf euch warten, auch auf dich. Dann denk an dieses Bild. Über diesem Lebenstal sitzt Gott im Hubschrauber. Und hat völlig den Überblick, auch für euch beide, auch für euren Junge. Er sitzt dort oben und sagt alles im Blick. Wir sitzen oft im Tal und wissen nicht, was hinter dem nächsten Baum kommt. Aber Gott sagt, vertraue einfach mir. Ich stehe über euer Leben. Und Paulus ging. Keine Diskussion, so wie wir oft diskutieren. Ja, aber Herr, bevor ich gehe, möchte ich jetzt mal wissen. Nein, er geht einfach. Ist er uns da nicht ein großes Vorbild? Er hatte hier das erste Mal kurz Jesus kennengelernt. Jesus hat nur ein paar Worte zu ihm gesprochen. Und er ist sofort bereit zu sagen, Herr, ich gehe. Er hätte ja auch sagen können, nö, das mache ich gar nicht ein. Merken wir, welche eine Macht Gott hat? Paulus war nicht irgendwie so ein Luschi. Paulus war nicht irgendwie so ein kleiner Zwergenmann, so ein junger Kerl von 18 Jahren, der keine Ahnung hatte. Das war ein gestandener Mann. Zu dem Zeitpunkt war er so Mitte 30. Es war ein gelehrter Mann, der wusste von der Schrift, wie Gott redet. Aber als er Jesus begegnet ist, da schweigt er. Haben wir das noch in unserem Leben so? Dass wenn Jesus uns begegnet, dass wir nicht die Besserwisser spielen, sondern sagen, Herr, wenn du das sagst, dann gehe ich. Auch wenn ich nicht sehe. Paulus war so ein Mann. Und jetzt pass gut auf, was passiert. Vers 8. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, das heißt, sie waren davor zu, so eine Herrlichkeit. Er konnte die Augen nicht aufmachen. So eine Herrlichkeit. Als er seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Paulus begegnet Jesus und die Begegnung mit Jesus in seiner Herrlichkeit lässt ihn erblinden. Jetzt passt gut auf, der Satz ist wichtig, der kommt. Paulus erblindete gerade zu der Zeit, als er innerlich sehen wurde. Paulus dachte, er kann sehen, aber er war blind für Jesus. Und als Jesus ihm begegnet, wird er blind durch die Herrlichkeit des Herrn. Wir haben nicht irgendwie so einen Wald- und Wiesen-Jesus oder so einen coolen Typen. Wir haben einen dreimal heiligen Jesus. Lasst uns diesen Herrn Jesus nicht rauben. Paulus sagt in 2. Korinther 11, ich habe Angst, dass ihr einen anderen Jesus nachfolgt, einen anderen Geist empfangt, eine andere Lehre und ein anderes Evangelium. Wir leben in einer Zeit, in der man alles aufweichen will. Das Evangelium wird locker gemacht, dass es passt für alle Menschen. Ist doch egal, ob sie Hinduisten, Buddhisten sind, kommen wir alle in den Himmel. Nein, sagt die Bibel. Und es wird so ein Jesus verkündigt, so ein cooler Typ, der Jesus, der lässt auch mal 5 Grad, das ist ein cooler. Das ist nicht der Jesus, der coole Jesus, den gibt's nicht. Es gibt einen dreimal heiligen Jesus, den gibt es ja. Lasst uns einfach wachsam sein, dass wir nicht einen falschen Jesus nachfolgen. Wisst ihr, hier passiert etwas in Vers 9. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nichts und trank nicht. 3 Tage. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Paulus war ein Schüler der Schrift. Der Paulus kannte zum Beispiel folgende Stelle. Im Alten Testament gibt es in Jesaja Kapitel 29, 18 eine Bibelstelle. Da steht, an jenem Tage werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Seine Verheißung, wenn der Messias da ist. Was passiert, wenn der Messias kommt? Die Blinden sehen, ne? Wenn der Messias kommt, sehen die Blinden. Paulus kannte auch die Stelle aus Jesaja 35, 8. Da steht, und dort wird eine Straße sein und ein Weg und wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Paulus kannte sicherlich auch vom Hören sagen, was Jesus getan hatte. Zum Beispiel in Lukas 4, Vers 18, da steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit auszusenden. Die Verheißung im Jesaja auf den Messias hingerichtet. Paulus hörte ja, dass diese Christen behaupteten, dieser Jesus wäre der Messias. Und jetzt passt gut auf. Als die Menschen diesen Jesus begegneten, die blind waren, wurden sie sehen, und das war das Zeichen dafür, dass er der Messias war. Jetzt begegnet Paulus Jesus und er wird blind. Moment mal, könnt ihr euch vorstellen, was in diesem Mann vorging? Der wusste von der Schrift, Moment mal, der Messias, der macht doch die Augen auf. Das ist mir groß geworden in der Vorbereitung. Habe ich oft gelesen und überlesen. Und wisst ihr, was Paulus macht? Es war bestimmt eine Anfechtung für ihn. Aber als ihn Jesus begegnete, hat er aufgehört, ein Schlaumeier zu sein in der Schrift. Er hat gemerkt, wenn Jesus handelt, dann handelt er. Der Herr kann alles verändern, wie er will. Seine Gelehrsamkeit war nicht so, dass er in Diskussion mit Gott einging. Wisst ihr, als dieser Mann plötzlich blind war, mussten ihn ja Leute führen. Drei Dinge musste Paulus lernen. Die müssen wir auch lernen. Das erste war Stille. Wisst ihr, blinde Menschen hören besser als Sehende. Wisst ihr warum? Das ist so. Das ist wirklich so. Wisst ihr warum? Weil in dem Moment, wo das Sehen nicht mehr da ist, ist das Hören noch wichtiger für einen Blinden. Manche Leute, die blind sind, die gehen, die hören Geräusche, die du nicht wahrnimmst. Blinde können sehr gut hören. Ich glaube, dass Gott Paulus blind gemacht hat, damit er einfach mal still wird. Das zweite, was Paulus lernen musste, Demut. Er, der immer der Hero war, musste seine Hand suchen nach einem, der ihn leitet. Wisst ihr, was das bedeutet für einen Mann, der immer nach vorne geht, plötzlich so hilflos zu sein, dass er sich führen lassen muss? Und das dritte, was Paulus lernen musste, Geduld. Denn der Herr hat gesagt, es wird dir gesagt werden. Kein Datum. Diese drei Dinge müssen alle Männer und Frauen Gottes lernen. Stille, Demut und Geduld. Das ist ein wunderbares Zitat, was ich euch jetzt vorlese. Leider nicht von mir, sondern von einem Bruder Berg. Statt auf unsere Wunden zu sehen, müssen wir damit anfangen, auf Jesu Wunden zu schauen. Wir sind oft mit uns beschäftigt. Wir sollten mit Jesus beschäftigt sein. Wenn du in Krankheitsphasen bist und in Not, ist es oft so, dass der Teufel versucht, dass du dich nur noch um dein Problem drehst. Und jetzt stelle ich dir ganz offen die Frage, hilft dir das? Nee, kein Stück. Das sagt nicht ich, das sagt ein Bruder, der keinen Schnupfen hat. Er sagt kein Stück. Und ich glaube, das könnte ich Angelo auch fragen, der wird auch sagen, kein Stück. Und auch Silvia würde mir antworten, kein Stück. Aber ich glaube, ihr würdet mir jetzt alle recht geben, wenn man in seiner Krankheit die Wunden Jesu betrachtet, die er für uns auf Golgatha getan hat, dann kriegen wir in den schlimmsten, schwächsten Stunden Kraft, oder? Lass uns das mitnehmen von Paulus. Ich glaube, dass Paulus auch zu sehr beschäftigt war mit seiner Vision, mit seinem Leben. Aber als ihm Jesus begegnet ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, Paulus war ja bei der Steinigung des Stephanus dabei. Stephanus war ein gewaltiger Mann Gottes. Es steht in der Bibel, in Apostelgeschichte 7, als er sprach, war sein Antlitz wie eines Engels Gesicht. Der hat plötzlich so gestrahlt. Und das war ein Mann im Wort, das sage ich euch. Lest es mal durch, das 7. Kapitel in der Apostelgeschichte. Und Paulus war dabei und sie legten die Mäntel vor seine Füße. Und er hat sich gefreut, dass sie ihn gesteinigt haben. Ich glaube, dass Paulus vielleicht in dem Moment auch nachgedacht hat, Mensch, der Stephanus, der hat doch auch gesagt, dass Jesus der Messias ist. Wie konnte dieser Mann in den Tod gehen? Der hat für die Feinde noch gebetet. Stephanus hat das gleiche Gebet gebetet wie Jesus am Kreuz. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, dass das Paulus auch bewegt hat. Wow. Ein dreitägiges Fasten. Wenn man in der Bibel liest, zum Beispiel Matthäus Kapitel 9, Vers 14 und 15 oder auch Jesaja 58, dann weiß man, dass Fasten immer auch in Verbundenheit ist mit Leid und mit Gott suchen und zerbrochen sein, mit Buße. 3 Tage. Nichts gegessen, nichts getrunken. Jetzt müssen wir wieder Schrift wissen. Haben die Juden dann das nicht gekannt, das Fasten? Natürlich. Die Juden haben viel und oft gefastet, auch die Pharisäer. Es war nichts Besonderes, dass Paulus jetzt 3 Tage fastet. Aber dieses Fasten war diesmal anders. Paulus hat oft davor gefastet als Jude. Aber warum steht hier in der Bibel so 3 Tage lang? Ich glaube, das war seine Zeit. Jede einzelne Minute in deinem Leben, wo Gott an dich arbeitet, ist notiert. Keine Sekunde in deinem Leben ist verloren in Gottes Augen. 3 Tage hat er nichts gegessen und nichts getrunken. Paulus war ohnmächtig. Hast du schon mal gefastet? Es gibt ja verschiedene Formen von Fasten. Ich möchte jetzt nicht über das Fasten predigen. Aber die härteste Form vom Fasten ist, nicht zu essen und nicht zu trinken. Und das 3 Tage? Ja, es gibt Leute, die können noch länger schaffen. Ne? Aber es ist nicht so einfach. Ich werde damit nicht anfangen zu fasten. Es sei denn, der Herr zeigt dir das so besonders. Aber ich werde vorsichtiger anfangen. Ich werde später mal darüber eine Predigt halten. Aber wisst ihr, wenn man 3 Tage nichts isst und trinkt, dann ist man nicht unbedingt körperlich stark. Weißt du, was ich glaube? Ich habe einen Satz gelesen, der passt dazu. Den hat Bruder Dolmen mal gesagt. Hört mal. Solange Jakob kennen wir, ne? Der mit den Engeln gerungen hat, ne? Solange Jakob mit Gott kämpfte, konnte Gott ihn nicht segnen. Der Segen gehört den Sterbenden, die keine Kraft mehr haben zu kämpfen. Schöner Satz. Erst als der Jakob am Ende war, ich lass dich nicht. Er war am Boden, hat einen Schlag an die Hüfte bekommen, konnte nicht mehr gehen. Wisst ihr, das macht Gott oft in unserem Leben. Meistens kann Gott uns erst dann gebrauchen, wenn wir wie ein Jakob auf dem Boden liegen und nichts mehr von Gott wollen als nur sein Segen. Wir haben so viele Dinge, die wir Gott immer fordern. Ja, Herr, du müsstest das tun und das tun und das würde ich gerne wollen. Und wir haben unsere Wünsche. Da ist noch viel zu viel Eigenleben in uns. Wisst ihr, wann Gott uns am meisten gebrauchen kann? Wenn wir sagen, Herr, und wenn ich den ganzen Tag nur noch Trockenbrot und Wasser habe und wenn nichts meiner Pläne sich erfüllt, aber ich möchte, dass du in mein Leben bleibst. Wenn du so betest, dann bist du innerlich gestorben. Dann hast du kapiert, dass es nicht mehr um dich geht. Und wisst ihr, Geschwister, das dauert lange, bis wir an diesen Punkt kommen. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, dauert es meistens nicht lange, dass wir wieder anfangen zu denken, wir sind die Macher. Und deswegen lässt Gott auch so manche Not in unserem Leben zu. Weil er genau weiß, wenn es uns so gut geht, flippen wir alle aus. Auch ich hier vorne. Deswegen lässt Gott auch in mein Leben so manches zu, was mir weh tut, wo ich manchmal auch ärgerlich bin, aber im Nachhinein sage, es ist richtig, was du machst, Herr. Gott weiß, was er tut. Wir lesen in Vers 11. Der Herr aber sprach zu ihm, zu diesem Ananias, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einen mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Siehe, er betet. Jetzt könnte man ja fragen, Paulus war ein Pharisäer, ein Jude, ein gläubiger Jude, ein Israelit. Der kannte beten. Was soll denn das für ein Hinweis? Siehe, er betet. Das war ja für einen Juden nichts. Das war jetzt nicht irgendwie, dass jemand, der vorher nur, keine Ahnung, ein Gottloser war, plötzlich die Bibel liest. Was ist denn daran so Besonderes? Siehe, er betet. Paulus hat sein ganzes Leben gebetet. Ja, aber diesmal hat er anders gebetet. Siehe, er betet. Jetzt hat er gebetet. Davor hat er vielleicht, wie wir auch, fromme Floskeln dem Herrn gesagt. Ja. Man kann ja auch wunderschöne Gebete ablesen und alles Mögliche und trotzdem ist das Herz kilometerweise weg. Man kann hier im Lobpreis sagen, oh Herr, ich danke dir, und innerlich denkt man schon, hoffentlich klappt das Geschäft morgen und ich muss ja noch das da irgendwas machen. Ja? Also wir können oft beten, wunderschöne Gebete, zu Tränen können wir Menschen rühren und unser Herz ist Milliarden Lichtjahre weg vom Herrn Jesus. Paulus, sein Herz war vor dem Thron. Und deswegen betont Jesus, siehe, er betet. Er war alleine. Paulus war dort ganz alleine in diesem Zimmer und betete. Jetzt passt gut auf. Schöner Spruch, könnte man eine Predigt drüber halten. Einsam und doch in bester Gesellschaft. Wenn du alleine betest, bist du zwar einsam, aber in bester Gesellschaft. Kennst du diese Gesellschaft, wenn man ganz alleine mit Gott ist? Ich bin Gott so dankbar, dass wir in unserem Haus die Möglichkeit haben, einen Keller zu haben, wo ich mein Arbeitszimmer habe. Und dann mache ich die Tür zu, dann weiß meine Frau und meine Kinder auch, ich bete. Und dann ist es so schön, einfach sich auf die Knie hinfallen zu lassen und ganz allein mit Gott zu reden. Ich mache das für mich so, ich mache das Licht aus, ich bin dann ganz im Dunkeln. Das mache ich bewusst, weil ich möchte von nichts abgelenkt sein. Ich habe das so für mich als Segen empfunden. Mach alles aus, Tür zu. Früher hatte ich da Angst gehabt, alleine zu sein im Keller, wenn es dunkel wäre. Und heute bin ich dort gerne. Und dann schalte ich ab. Nichts Handy bei, gar nichts. Kein Computer, nichts, kein Licht. Und dann darf ich ganz allein im Gebet mit meinem Herrn reden. Das sind wunderbare Momente. Man ist vielleicht einsam, menschlich, in dem Moment. Aber die beste Gesellschaft. Paulus, dieser Mann, kniet dort und betet, oder ich weiß nicht, ob er gekniet hat, aber er hat gebetet. Scheinbar untätig und doch im wichtigsten Dienst. Scheinbar untätig und doch im wichtigsten Dienst, nämlich im Gebet. Wisst ihr, wir wollen immer viel machen und beten zu wenig. Das ist oft unser Problem. Als Martin Luther mal gefragt wurde, du hast nächsten Tag sehr viel zu tun. Warum willst du denn schon um 3 aufstehen? Da hat er gesagt, ja, wenn ich, je mehr ich zu tun habe, je mehr bete ich. Wir machen das oft umgekehrt. Wenn wir viel zu tun haben, dann schlafen wir länger, aber beten weniger. Paulus hat das verstanden. Und jetzt passt auf, das ist ein wunderbares Zitat. Auch nicht meins. Die wesentlichen Dinge des geistigen Lebens muss man nicht produzieren, sondern empfangen. Das ist ein wunderbarer Satz. Was für ein Satz. Die wesentlichen Dinge des geistigen Lebens muss man nicht produzieren, sondern die empfängt man. Und weißt du, wie man sie empfängt? Indem man sich vor den Herrn niederschmeißt und sagt, Herr, ich habe nichts zu bringen. Aber du kannst mein Leben füllen. Wenn wir immer nach Haso fahren und ihn dort besuchen, dann beten wir alle so vor dem Herrn. Herr, nichts haben wir zu bringen. Ich kann dir noch nicht mal ein kleines Wort geben, so erbärmlich ist mein kleines Leben. Aber wir vertrauen auf dich. Und jedes Mal haben wir gemerkt, wie Gott das führt, Maßarbeit. Wenn man das kapiert, hat man viel gelernt. Im Reich Gottes muss man nicht der Macher sein, sondern der Diener. Und dann wird Gott dafür sorgen, dass du, obwohl du Dienst der Macher bist. Das ist, merkt euch mal einen Satz. Menschen, die Gott ehren, die ehrt Gott. Guck mal, den Paulus, den habe ich unglaublich lieb. Den habe ich noch nie gesehen. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, am meisten freue ich mich auf meinen Vater, wenn ich in der Ewigkeit bin. Ich freue mich natürlich super auf Jesus, ganz klar, ne? So, vom Menschlichen am größten natürlich unseren Herrn zu sehen. Und dann als Mensch bin ich auch ehrlich, freue ich mich am meisten über meinen Vater, ihn zu sehen. Aber dann kommt ziemlich dicht auch Paulus von diesen ganzen Bibelgestalten. Ich freue mich darauf, in der Ewigkeit mit Paulus zu reden. Je mehr ich in der Bibel studiere und seine Briefe studiere, desto mehr liebe ich ihn. Es muss ein unglaublicher Mann sein. Ich freue mich darauf. Paulus war wirklich ein Mann, der das kapiert hat. scheinbar untätig und doch im wesentlichen Dienst, scheinbar einsam und doch in bester Gesellschaft. Und dann Vers 12, da steht, und er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und die Hände auflegte, damit er wieder sehen werde. Also der Herr hat dafür gesorgt, dass Saulus dort in Damaskus eine Vision hatte. Und in dieser Vision hat er gesehen, dass ein Ananias zu ihm kommt, ihm die Hände auflegt und ihn segnet. Und er wieder sehen wird. Merken wir etwas? Das macht Gott nicht unbedingt jetzt so jeden Tag so, ne? Das kann Gott machen, bin ich von überzeugt. Aber worauf ich eigentlich hin will, ist, Gott ist immer viel größer und viel gnädiger, als wir von ihm erwarten. Da hat diesen Paulus vielleicht manche Träne, hat der dort geweint, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass Paulus über sein Leben nachgedacht hat. Und ihm ist plötzlich wie Schuppen aus den Augen gefallen, dass er plötzlich gemerkt hat, Mann, ich habe die ganze Zeit diesen Jesus, diesen Messias, den Sohn Gottes verfolgt. Vielleicht sind ihm Bilder hochgekommen, wo kleine Kinder, die er mit ins Gefängnis geworfen hat, geweint haben. Vielleicht sind ihm Bilder hochgekommen, als man den Stephanus steinigt und das Blut nur so spritzte und dieser Mann für die Feinde gebetet hat. Und plötzlich ist ihm diese ganze Schuld bewusst geworden. Ich bin mir zu 100% überzeugt, dass Paulus dort geweint hat. Und mitten in seinen Tränen offenbart sich ihm Gott. Das macht Gott immer. Wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und würde euch fragen, Geschwister, Hand aufs Herz, wo hat sich Gott am meisten offenbart in dein Leben? Dann wirst du mir zu 100% die Antwort geben, wo ich völlig am Ende war. Ich bin ehrlich, ich möchte nicht immer völlig am Ende sein. Aber ich möchte so gern den Segen davon haben. Aber das geht nicht. Und du musst dich darauf einstellen, wenn du wie Paulus gebraucht werden willst von Gott, dann musst du dich in die Mühle hineinbringen. Es gibt so ein Sprichwort, wenn der Pastor in die Mühle kommt, hat die Gemeinde Öl. Das ist richtig. Ein Pastor, der selbst immer nur ein Überflieger ist, ist, glaube ich, kein guter Pastor und Hirte. Älteste, die nicht selbst weinen vor Gott über ihre eigene Erbärmlichkeit und über eigene Hilflosigkeit, sind keine guten Ältesten. Gute Älteste sind Älteste, die wissen, wie grausam böse ihr Herz ist und wie groß und heilig Gott ist. Versteht ihr? Je länger ich Christ werde, desto mehr verstehe ich Gott nicht, dass er nicht aus meinem Leben rausgeht. Je länger ich Christ werde, desto schmutziger und dreckiger merke ich bin ich. Und das macht mir manchmal zu schaffen, dass ich auf der einen Seite Jesus lieben möchte von ganzem Herzen und dass ich oft so erbärmlich versage. Und ich merke, dass Jesus alles so wert ist, dass man alles für ihn tut und dass man oft ihn so erbärmlich behandelt. Ich schäme mich manchmal vor dem Herrn, dass ich sage, Herr, wie dreckig ist mein Herz für dich als König. Das tue ich dir manchmal an. Du sagst, dass du in mir lebst. Was sind da manchmal in mir für Dinge, wo ich einfach sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und jetzt Vers 15. Der Herr sprach zu ihm, geh hin. Zu den Ananias. Geh hin. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Dieses Wort Werkzeug ist mir groß geworden in der Vorbereitung. Was ist ein Werkzeug? Das Wesentliche eines Werkzeugs, es wird gebraucht. Und das Entscheidende tut nicht das Werkzeug, sondern der Benutzer. Wenn Gott sagt, dass Paulus ein Werkzeug ist, dann ist nicht er der Macher mehr seines Lebens, sondern Gott. Die Kraftquelle lag in dem, der das Werkzeug benutzte. Wisst ihr, beim Paulus steht einmal in Apostelgeschichte 19, Vers 11 einen gewaltigen Satz. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Wer tat ungewöhnliche Wunderwerke? Paulus? Nein, Gott durch Paulus. Er war nur Werkzeug. Wenn wir das verstehen, dass wir nicht mehr, aber nicht weniger sind als Werkzeuge, dann rauben wir Gott auch nicht die Ehre. In Psalm 115,1 steht, alle Ehre gebührt ihm. Wenn Gott uns gebraucht im Singen, im Spielen, im Predigten, im Zeugnis geben, im praktischen Dienst, dann sind wir nur Werkzeuge. Das Entscheidende tut Gott, aber es ist auch ein Segen, oder? Zu wissen, ich muss nicht der Macher sein. Das ist so entspannt. Christsein ist in Wirklichkeit das Entspannteste, was es gibt. Und wir machen oft daraus das Verkrampfteste, was es gibt. Weil wir immer die Macher sein wollen. Wir müssen uns einfach den Herrn hingeben. Und alles von ihm und nichts mehr von uns erwarten. Und zu sagen, Herr, du kannst. Durch mich, ich bin hier. Aber du musst tun. Was war denn seine Lebensaufgabe? Hier gerade vorgelesen. Gott bestimmte sie. Er sollte den Namen Jesus verherrlichen. Sein Arbeitsfeld war hauptsächlich unter den Heiden, das wissen wir. Und dazu möchte ich sagen, welch eine Gnade Gottes, er denkt auch an die Fernen. Paulus, dieser Jude, der wie kein anderer Ahnung hatte auch, und er hat sein Volk auch immer wieder aufgesucht in Synagogen, aber er war nach Galater 2 der Heidenapostel. Und da habe ich mir, das ist mir das erste Mal groß geworden in der Vorbereitung, da habe ich mich so bedankt beim Herrn. Ich sage, Herr, du hast mit das wertvollste Werkzeug, das du je hattest, für uns Heiden gegeben. Gott gibt das beste Werkzeug nicht für Israel, sondern für die Heiden. Das ist Gott. Wahre Liebe verschenkt sich, ohne was zu erhoffen, dass es was zurückgibt. Es ist eine bedingungslose Liebe Gottes. Ich habe in der Vorbereitung meinen Herrn dafür ganz neu gedacht und gesagt, danke Herr, du hast das beste Werkzeug, was du je hattest, Paulus, für uns gegeben. Auch für Israel, na klar. Aber er sollte hauptsächlich unter den Nichtjuden missionieren. Da merken wir mal, was für eine Liebe Gott hat. Ne? Was für ein großartiger Gott. Ich habe einen schönen Satz gelesen, hat Wolfgang Bühne gesagt. Nur leere, bedürftige, von sich selbst befreite Gefäße wird Gott füllen. Nur leere, bedürftige, von sich selbst befreite Gefäße wird Gott füllen. Sieh mal, wenn du ein Glas Wasser hast und das fast bis oben hin voll ist, passt da noch viel Wasser rein? Ja. Wann passt am meisten Wasser in dieses Glas? Wenn nichts drin ist. Und wisst ihr, wenn in unserem Dienst von uns nichts ist, sieht man, je mehr sieht man Jesus. Und je mehr in unseren Dienst unser Wesen immer da kommt und wir die Macher sind, dann ist nur ein bisschen Jesus zu sehen. Das ist auch immer wieder mein Gebet in jedem Dienst, den ich tue. Herr, nicht ich soll gesehen werden, sondern du. Ich habe von nichts mehr Angst im Dienst für Jesus, als dass Menschen mich verherrlichen und an Jesus vorbeigehen. Lass uns gegenseitig darauf achten, dass nicht wir geehrt werden, sondern dass wir immer wieder auf Jesus hinweisen. Nicht ihm die Ehre rauben. Paulus war so ein Mann. Die Verse 16 bis 17, da sagt Gott, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Hier sagt Gott über Paulus selbst, dass er viel leiden muss. Und das können wir nachlesen in 2. Korinther 11, die Verse 23 bis 33 und 2. Korinther 12, Vers 7. Was hat dieser Mann gelitten für Gott? Wisst ihr, wir sagen ja oft, wir leiden. Ne? Das, wenn wir sagen so, wir sind ja sowieso, wenn, also jetzt 5 Stück haben Kopfschmerz und ich auch, dann habe ich die größten Kopfschmerz. Ne? Also wir sind als Menschen selbst so verrückt, dass wir selbst in Leid uns überbieten wollen. Das gibt es. Ja, ich habe auch einen Herzinfarkt. Ja, ich auch. Ja, ich habe 2 Stents. Ich hatte 3 Stents. Okay, ich wurde 4 Stunden operiert. Ja, ich 7. Sag mal, wie verrückt ist der Mensch eigentlich? Hier sagt aber Gott über Paulus, er wird viel leiden. Gott selbst sagt es. Wisst ihr, wenn Gott sagt, dass er viel leidet, dann ist das wirklich viel. Und lest das mal durch, die Bibelstellen, die ich euch gesagt habe. Aber jetzt passt gut auf, das ist einer der gewaltigsten Sätze, die ich in meinem Leben gelesen habe. Und ich habe schon einiges lesen dürfen an schönen Sätzen. Aber den Satz, den müssen wir auswendig lernen. Das ist der Hammersatz. Wisst ihr, wie der heißt? Gott bewirkt oft mehr durch Wunden als durch Wunder. Gott bewirkt oft mehr durch Wunden als durch Wunder. Das ist ein Satz, der hat mich umgehauen. Das ist ein ganz gewaltiger Inhalt und der ist so wahr. Als Paulus sich bekehrte, lesen wir in Vers 18, und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Was können wir von diesem Mann lernen? Er war gehorsam. Er wusste, was die Taufe bedeutete und das Erste, was er tut sofort, er lässt sich taufen. Und wisst ihr, da habe ich noch einen schönen Satz. Ich habe heute sehr viele schöne Sätze. Ralf Schellis, ein sehr gesegneter Bibellehrer, der hat gesagt, alles, was Gott tut, trägt die Fingerabdrücke Jesu. Alles, was Gott tut, trägt die Fingerabdrücke Jesu. Jesus ließ sich auch taufen, Paulus ließ sich auch taufen. Vers 19, da steht, und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften, er aber war einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Wenn wir Vers 18 lesen, dann ließ er sich zuerst taufen und ab Vers 19 aß er erst etwas. Was können wir daraus lernen? Erst das Geistliche, die Taufe, dann das Leibliche, das Essen. Paulus war ein geistlich handelnder Mann. Paulus hat zuerst die Taufe gemacht, obwohl er 3 Tage und 3 Nächte nichts gegessen hatte. Aber erst ließ er sich taufen. Und dann hat er erst gegessen. Für Paulus war das Geistliche wichtiger als das Leibliche. Von Anfang an seine Bekehrung. Das war sein ganzes Leben hindurch so. Das können wir von ihm lernen. Und was man von ihm lernen kann, ist die Wichtigkeit der Gemeinschaft. Ich wurde letztens gefragt von einem Bruder, warum eigentlich es wichtig ist, dass ein Christ in die Gemeinde geht. Und dazu möchte ich jetzt etwas sagen. Das Erste, was wir lesen, steht in Apostelgeschichte 2,42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes in den Gebeten. Das heißt, die Urgemeinde hatte Gemeinschaft. Das ist das Urbild der Christenheit und wir haben uns danach zu handeln. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 44 etwas. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Gemeinschaft. Dann lese ich in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge derer, die gläubig geworden, war ein Herr und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass er etwas von seiner habe, sein eigen, sondern es waren alles gemeinsam. Es war ihnen alles gemeinsam. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 9, 26 etwas. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Das war das Normalste, sich den Jüngern anzuschließen. Es gibt kein privates Christsein. Und in Hebräer 10, 28 kriegen wir eine gewaltige und wichtige Mahnung von dem Hebräerbriefschreiber. Hebräer 10, 25, da steht, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern aufeinander achten, uns ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannähern seht. Also der Hebräerbriefschreiber sagt, es ist leider eine schlechte Sitte von einigen, dass sie nicht mehr in die Zusammenkunft kommen. Kinder Gottes gehören zusammen. Dazu ein Satz. Wer Gott liebt, liebt auch die Versammlung. Ein Christ, der sagt, ich liebe Gott und lebt privat sein Christsein, lügt. Weil er nicht das tut, was Gott tut. Gott liebt seine Familie. Es gibt kein privates Christsein. Manche sagen, ich kann es ja auch alleine meine Bibel lesen. Natürlich kannst du in der stillen Zeit und sollst du auch alleine deine Bibel lesen. Aber ein Christ ohne Gemeinschaft wird sich auch ungesund entwickeln. Stellt euch mal vor, du sagst, ich habe jetzt eine Familie, eine Frau, 2 Kinder. Jetzt könnte ich, stell dich mal vor, ich sage, ich liebe meine Familie, ich würde meinen Sohn Donito aber nie zum Mittagessen an einen Tisch lassen. Dann wäre ich ein komischer Vater, ne? Stellt euch vor, er würde sagen, ich liebe meine Familie und werde nie irgendein Fest mit uns zusammen feiern. Er liebt aber seine Familie. Ne? Nee. Sieh mal, auf so einen schwachsinnigen Gedanken kommt man nicht, wenn man nur menschlich denkt. Aber wenn man das geistlich übertüncht, dann kommt man auf so eine dumme Aussage. Ich sage euch etwas. Ich habe manche Christen kennengelernt. Christen in Anführungszeichen. Ich sage das bewusst. Die geglaubt haben, sie können alleine Christen sein. Durch die Bank alle sind das alles verdrehte Typen. Egal ob Sinti, Deutsche, Afrikaner, wer es auch sein mag. Und sie sind alle schräge. Und sie sind alle sehr stolz. Weil ich höre nämlich dann oft raus, nee, da gehe ich sowieso nicht hin, weil die sind ganz komisch und der auch nicht. Ach so, du bist der einzig wahre Christ. Ach so, das wusste ich noch nicht. Ich habe nämlich noch nie einen vollkommenen Menschen gesehen. Aber du bist es. Du brauchst die Brüder auch nicht, weil du bist so stark, du brauchst es nicht. Also Jesus hat die Brüder gebraucht. Jesus hat gebeten, Jakobus, Johannes, könnt ihr mit mir beten? Also Jesus musste das, aber du bist Christ als Jesus. Du brauchst es nicht. Das wusste ich noch nicht. Das habe ich nicht gewusst. Also habe ich heute was Neues gelernt, dass du bist der Überflieger. Du bist größer als Gott. Also gibt es doch etwas Größeres als Gott, dann bist du das. Das wusste ich bis heute noch nicht. Ich muss so hart reden, weil ich sage euch das. Diese Leute nehme ich ihr Christsein nicht ab. Ein Mensch, der keine Sehnsucht zu Geschwistern hat, ist nicht wiedergeboren. Punkt. Amen. Das habe ich gesagt, das behaupte ich und das wird eines Tages in der Ewigkeit Jesus bestätigen. Ist so. Warum sage ich das so knallhart? Weil die Bibel sagt, wie Christen handeln. Und ich kann nirgendwo in meiner Bibel, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, nirgendwo sehen, dass es ein separates, für sich lebendes Christsein gibt. Wenn ihr das mir erklären könnt von der Bibel, ich habe sie ein paar Mal durchgelesen, zeigt mir die Bibelstellen. Ich habe sie nicht gefunden, aber nicht irgendwelche komischen Apokryphen oder so, sondern ich meine die Bibel, so wie wir sie hier haben. Ihr werdet kein Buch finden. Aber ihr könnt es trotzdem studieren, wenn ihr wollt. Das Letzte, was ich sagen will, als dieser Mann, dieser Paulus in Verse 20 bis 30, da haben wir so ein bisschen von ihm gelesen, dass er sich angeschlossen hat und sofort in die Synagoge ging. Und wisst ihr, da ist mir eins groß geworden. Dieser Mann war vor ein paar Tagen noch auf seinen Knien und hat erkannt, wie falsch er lag. Aber er hat etwas Wichtiges gemacht. Er ist nicht liegen geblieben. Und jetzt merkt ihr mal einen Satz. Ich habe heute sehr schöne Sätze mitgebracht. Das ist auch ein wunderbarer Satz. Lass dein Leben nicht von den Wunden deiner Vergangenheit bestimmen, sondern von Gottes guten Verheißungen für dich. Das ist ein schöner Satz, oder? Lass dein Leben nicht von den Wunden deiner Vergangenheit bestimmen, sondern von Gottes gutes Verheißungen für dich. Es ist völlig egal, wie dunkel, schmutzig und verrückt deine Vergangenheit ist. Wenn du zu Jesus kommst, löscht er alles aus. Du kannst in dein Leben so viel Dreck angestellt haben, dass du mehr Dreck hast wie allen Schmutz auf dieser Welt. Wenn du mit diesem Dreck zu Jesus kommst, dann wirst du so rein wie weiße Wolle. Und noch nicht mal ein Sandkorn Dreck wird mehr zu finden sein in deinem Herzen. Das beste Reinigungsmittel, was es gibt, ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Merk dir das für dein ganzes Leben. Bei Jesus darf man nicht nur so ein bisschen neues Leben haben. Nein, völlig neu. Vielleicht ist deine Vergangenheit so, dass du selbst über dich manchmal den Kopf schüttelst und sagst, mein lieber Scholli, was habe ich alles angestellt? Dann möchte ich dir heute sagen, die schönste Botschaft, die es gibt. Dein Leben kann innerhalb von ein paar Sekunden neu werden. Und du musst mit diesem ganzen Schmutz und Dreck dich nie mehr quälen. Du gehst auf deine Knie. Du gehst so zum Herrn Jesus und sagst, Herr, ich bring meinen ganzen Schmutz und Dreck zu dir. Du bist am Kreuz für mich gestorben. Und dafür hast du alles bezahlt. Und jetzt bitte ich dich, nimm meine ganze Vergangenheit, all den Dreck, und lösch ihn mit deinem Blut. Und dann macht Jesus Folgendes, dann löscht er die Festplatte deines Lebens völlig. Und dann kannst du nicht, wie manche Hacker, das rückgängig machen. Der Teufel will das. Der will immer hacken, ne? Der will das zurückholen. Aber da, selbst unser Marco, der Schwager von Carlo, der schafft das auch nicht. Keiner schafft das, wieder neu ins Leben zu rufen, was Gott gelöscht hat. Wenn Gott einmal etwas auslöscht, dann ist es für Ewigkeiten gelöscht. Und das ist das Schönste, oder Michael? Ist das nicht eine Botschaft? Eigentlich müssten wir jeden Tag auf die Straße gehen. Das ist ja die schönste Botschaft. Bei Jesus darf man nochmal neu anfangen. Und das Letzte, was ich sagen möchte, Paulus verband die Liebe zur Gemeinschaft mit den Gläubigen. Die hatte er gehabt und die solltest du und ich auch von ihnen lernen. Liebst du die Geschwister? Ich hoffe. Manche Geschwister, fällt es uns vielleicht ein bisschen schwieriger. Wir haben alle auch unsere Macken. Aber trotzdem kann ich wirklich sagen, dass ich meine Geschwister hier auch von Herzen liebe. Die müssen mit meinen Macken auch umgehen. Und ich muss mit ihren Macken umgehen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Der, der mit unseren ganzen Macken fertig wird, ist der Spezialist für verrückte Menschen. Das ist Jesus. Ist das nicht so? Und Paulus sagt, Paulus verband die Liebe zur Gemeinschaft der Gläubigen mit dem Missionsauftrag für die Ungläubigen. Und so muss das sein. Nicht, dass wir uns nur hier versammeln. Nicht, dass wir Erbauungsstunde für Erbauungsstunde so einen Wissenskopf kriegen und gelähmte Füße, die nicht mehr bereit sind, für den Herrn unterwegs zu sein. Sondern das, was du heute gehört hast, das ist an erster Stelle für dich und an zweiter Stelle vielleicht für deinen Mann, für deine Frau, für dein Umfeld, für deine Kinder. Am besten, was du machen kannst, ist, dass du jetzt gleich, werden wir stille werden, und dann redest du mit dem Herrn das, was dir groß geworden ist. Und wenn du die Tür hier verlässt, dann nimmst ein Handy und dann schreibst du irgendeinen Menschen, der dir wertvoll ist und der momentan vielleicht auf keinem guten Weg ist, dann schreibst du eine SMS und sagst, liebes Kind oder lieber Mann oder lieber Cousin oder lieber Cousine oder lieber Bruder oder was auch immer. Jesus wird dich nie aufgeben. Dein Leben kann neu beginnen. Lauf nicht weg, lauf zu ihm. Und dann hat sich die Botschaft gelohnt. Weil dann geht sie von uns zu anderen. Guck mal, ihr habt das hören dürfen, nicht durch mich. Jesus hat euch heute hoffentlich auch Mut gemacht. Und der Mut, der darf nicht bei euch bleiben, sondern betet, Herr, wer braucht Mut? Gibt es wenige Menschen, die das brauchen? Viele, ne? Lasst ihr heute vom Herrn schenken. Ich möchte, dass nachher die Hände glühen und vielleicht die Telefone glühen und dass du mit deinen Menschen dieses weitergeben kannst. Möge der Herr das so schenken, dass wir solche Männer und Frauen werden. Paulus zum Vorbild uns nehmen. Ich möchte jetzt, dass wir alle stille werden und ich möchte nicht, dass wir aufstehen, wir bleiben sitzen. Und betet einfach. Ihr habt heute einiges gehört. Vielleicht habt ihr gemerkt, oh Herr, hier bin ich gar nicht so. Und da bin ich von Paulus auch weit entfernt. Aber jetzt möchten wir beten. Und ich werde irgendwann mit uns dann laut abschließen. Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir dieses Vorbild in Paulus haben. Es ist unglaublich, wie dieser Mann dich geliebt hat wie er sich dir hingegeben hat, wie du ihn verändert hast. Aber nicht er war der Macher, sondern du. Und so flehen wir dich an, geliebter Vater im Himmel, schenk, dass wir so werden, dass wir ein Werkzeug in deiner Hand werden und dass wir deinen Namen Ehre machen. Danke, dass du das tun kannst, in Jesu Namen. Amen.